Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallöchen, liebe Motorsportfreunde, und herzlich willkommen zum Podcast Hotlap, der MotoGP-Podcast. Heute sind wir wieder zu zweit, denn der Felix ist an meiner Seite.
Hallo, hallo, hallo. Willkommen.
Ja, einen wunderschönen guten Abend hier am Mittwoch, schon 3 Tage nach dem Rennen von Austin, Texas. Und das war ein Kracherrennen, würde ich mal sagen, auf jeden Fall. Also alleine die ersten 2, 3 Runden, ne, das war ja nicht mehr normal, was da los war.
Ich würde mich jetzt wirklich schon aus dem Fenster lehnen und würde sagen, das war vielleicht sogar schon eins von den Rennen der Saison.
Also. Ja, also das könnte ich mir auch schon echt vorstellen, dass das wahrscheinlich mal am Ende in der Top 5 oder so mit Sicherheit landen wird. Also generell, das, da war ja alles, also da hat man alles geboten bekommen. Das war wirklich übertrieben krass.
Ja, also da kann man wirklich nichts anderes dazu sagen. Ich meine, vom Start weg war das ja also ein Feuerwerk. Ich würde mal sagen, ein fehlerhafter Start. Dann von 7 auf 1 in Führung gewesen, gestürzt in Führung, generell ganz viele Leute ausgeschieden. Also da war ja wirklich alles dabei.
Vor allem hatten wir, glaube ich, in den ersten 3 Runden 4 DNFs schon.
Ja, also das
war wirklich extrem, extrem übel. Generell sind 2, 4, 6 Fahrer sogar auch ausgeschieden. Einer ist ganz, ganz bitter. Da kommen wir wahrscheinlich auch gleich zu sprechen. Also ich weiß gar nicht, wir gehen aber ein bisschen Freestyle rein. Mit was für einem Thema hast denn du gedacht, wollen wir anfangen? Oder?
Ich würde sagen, wir können ja mal kurz zu dem interessanten Teil kommen. Also ich würde mal sagen, zu den ersten 4, 5, 6 Platzierungen. Weil da war ja während dem Rennen ordentlich Fluktuation drin. Die haben ja ordentlich gewechselt. Also da kann man ja eigentlich, da will ich jetzt mal einsteigen.
Ja, perfekt, das können wir machen. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem aktuellen Weltmeister.
Ja. Pecco Bagnaia.
Bagnaia auf Platz 5 ins Ziel gekommen. Ja, ist solide, sage ich jetzt mal, aber wahrscheinlich halt nicht da, wo er vor allem auch hin möchte.
Auf jeden Fall.
Hat ein bisschen Punkte halt auch verloren. Ne? Ich habe jetzt gerade leider die Standings gerade nicht mehr neben mir.
Die kann ich dir aber sagen. Pecco Bagnaia ist auf Platz 5 mit 50 Punkten. Und sein Teamkamerad mit 59, Bastianini, ist vor ihm. Also da hat er auf jeden Fall schon was eingebüßt. Und wenn man jetzt mal seinen größten Konkurrenten sieht, Jorge Martin mit 80 Punkten, zieht weg, ne?
Genau, und man muss ja auch überlegen, dass Jorge Martin ja jetzt auch nicht das allerbeste Wochenende gehabt hat. Also das war jetzt das Schwächste bis dato in der Saison von ihm.
Auf jeden Fall.
Und Bagnaia hat halt auch noch gut profitiert davon, dass vor allem Binder ein ganz, ganz schlechtes Wochenende hatte.
Oh ja,
Also wirklich, da ging leider überhaupt gar nichts. Der hat halt richtig Punkte liegen lassen an dem Wochenende. Ist halt auch nur 9. geworden im Hauptrennen. Mhm. Boah.
Ja. Generell kann man sagen, dass es für Bagnaia ist das ganze Wochenende eigentlich so gelaufen, dass ich das Gefühl hatte, er hat nie so wirklich so seinen Rhythmus und seine Pace gefunden. Also der hat sich da mit Leuten rumschlagen müssen, wo man sich gedacht hat, so eigentlich auf der Ducati musst du die nass machen. Und wo auch die Ducati von Bastianini, wo man gesehen hat, so eigentlich die hatte Pace dazu. Aber gut, ich glaube, ab und zu hast du dann halt einfach mal so Strecken wie jetzt die in Austin, wo der Belag halt so rumpelig ist, wo du das Gefühl hast, so okay, in einem Kurven anbremsen, kommen die quer und dann beim einen Kippen, hast du dann einfach gesehen, okay, der hoppelt auf der Strecke rum.
Ja, das war aber auch schon so ein Thema. Da habe ich mich als Formel 1-Fan auch schon wirklich, da war ich richtig gespannt drauf, wie die MotoGP auf dieser Piste ist. Weil Austin ist bekannt dafür, halt für diese extremen Bodenwellen. Und die haben ja im ersten Sektor jetzt anscheinend, so sah es mal auf jeden Fall aus, frisch asphaltiert. Ich will nicht wissen, wie das gewesen wäre, wenn die in die SS reingefahren wären, ohne dass das neu asphaltiert worden wäre. Also unglaublich. Also beim Ausgang, bei der Kurve, bevor die lange Gerade kommt, ne?
Ja.
Diese Doppel-Links, wie die da rausgefahren sind Und das Bike hat bei jedem so extrem gewackelt. Das war so gefährlich, dass da kein Unfall passiert ist. Ey, zum Glück.
War das denn aber auch also die Kurve, wirklich, wo Marquez mit, oh, mit dem ist der, mit Banyaya? Wo, oder mit Martin? Mit Martin. Wo Marquez mit Martin, wo er den Wing verloren hat.
Ja, genau. Das war genau, doch die das Kurve. War das. Genau. Ja, genau. Genau.
Also, das ist wirklich gestört. Gestört gewesen. Aber,
ja, also die Strecke ist echt grob.
Ja. Und da hat man einfach gemerkt, Banyaya liegt es überhaupt gar nicht. So, man weiß, dass es ein Marquez seine Strecke eigentlich ist. Er liebt die. Weil die halt, da kann man halt richtig schön über das Vorderrad fahren. Und man hat ja dann auch kurzzeitig so mal gesehen, wie Marquez dann am Anfang, ich glaube in den ersten 5-6 Runden, mit Banyaya gefightet hat, wo ich mir gedacht habe, so, eigentlich müsste Banyaya den jetzt sang- und klanglos in den Boden fahren, weil sein Bike einfach das Neuere ist und er ist jetzt auf dem von letztem Jahr. Mhm. Aber du hast keinen großen Unterschied gesehen. Und dazu im Vergleich hast du dann Bastianini auf dem gleichen Motorrad gehabt. Der hat dann im Mittelteil vom Rennen so ein bisschen stagniert, aber gegen Ende ist er dann gekommen und hat dann profitiert noch vom Sturz von Marquez und ist dann noch aufs Treppchen gefahren. Also besser geht's eigentlich nicht.
Nee, also auf jeden Fall, das war extrem, extrem gute Leistung. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Was ich auch sehr interessant finde, ehrlich gesagt, dass der, warte, wo war er gerade? Ah ja, bei Quartararo.
Ja.
Da ist ja, ne, weil da möchte ich aber bevor mal ganz, also klar, wir reden jetzt nur über die Fahrer ganz oben.
Ja.
Aber der hat ja auch einen neuen Vertrag unterschrieben, ne? Und ich bin ehrlich zu dir, ich glaube, das war auf jeden Fall der am schlechtesten geschlafen hat nach dem Rennen. Also ich weiß nicht, ob sich das wirklich gelohnt hat, für ihn den Vertrag zu unterschreiben und das Geld, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich mitzunehmen. Puh, also ich weiß nicht, ob sich das wirklich...
Also da muss halt irgendwas...
Der
muss was sehen, Jahre, ob das in der Yamaha. Der muss wirklich was drin sehen, ansonsten kann ich mir das nicht erklären.
Ja, aber er hat halt das Geld gesehen, ne? Das ist halt schwierig, aber ich finde es halt schade, weil der ist so ein guter Fahrer, aber der hat halt auf der Yamaha einfach keine Chance. Und noch schlimmer ist ja die Honda, ne? Also das war ja jetzt Totalausfall
in der Honda. Vor allem von 4 Hondas im Feld ist genau eine angekommen und die ist hinter Alex Marquez ins Ziel gekommen, der zwischendurch gestürzt ist. Also das muss man sich mal überlegen.
Also die Honda ist absolut krank. Die sind an dem Wochenende mit 0 Punkten rausgegangen. Als einziges Team ohne Punkte, das muss man sich mal überlegen. Das waren übrigens die ersten Nuller für einen Hersteller jetzt, sag ich mal, in der diesjährigen Saison.
Also das ist entspannt. Bodenlos.
Das ist schon hart, ne? Also wirklich, das ist schon, und wenn man das mal vergleicht, 0 Punkte und dann hast du jetzt mit Aprilia, die haben 51 Punkte geholt an dem Wochenende, was bis dato die meisten Punkte für einen Hersteller in der Saison war.
Ja.
Boah, das ist schon krass. Also...
Ja, also wenn wir jetzt mal kurz da durchgehen, da kann man ja wirklich sagen, also Honda, da kannst du einfach sagen, braucht man nicht drüber reden, lassen wir das. Die Yamaha, ja, ist eigentlich genau da, wo man sie einordnet.
Ja.
Also sie ist halt hinter der KTM, hinter der Aprilia und hinter der Ducati, aber gut, nach hinten zu der Honda, da hat sie keine Gefahr und nach vorne strahlt sie auch keine Gefahr aus. Also wenn der Quartararo keine Masterclass dahin legt, dann wird es so die ganze Saison bleiben, denke ich.
Richtig, ja, mit Sicherheit, denke ich auch. Also das könnte ich mir auch so vorstellen, dass so ist, ja. Mit
ansonsten muss man sagen, dass ich überrascht war. Wir haben ja jetzt Platz 1, 2 und 3, haben wir Aprilia, dann haben wir die KTM und dann die Ducati. Das wäre jetzt wirklich ein Ausgang, den ich so nicht gedacht hätte. Aber die Aprilia von Vinales ist das ganze Wochenende gut gegangen, vom Qualifying über das Sprint und dann jetzt dann im Hauptrennen genauso. Also da hat Aprilia wirklich ein Meisterstück hingelegt.
Der hat es aber auch so gut gefahren, ne? Also nichts anbrennen lassen an dem Wochenende, beziehungsweise klar, am Rennen startet, da ging es halt rum und drüber gestern, beim Rennen. Ja. Aber dann wirklich solide nach Hause gefahren, keinen einzigen Fehler gemacht.
Ja.
Weder samstags noch sonntags, also wirklich extrem, extrem starke Leistung von Vinales.
100%. Und man muss sagen, was glaube ich, das hast du einfach gesehen, diese Reifenkombination von Medium anstatt zu den Soften von, die alle anderen gefahren hat, bei Acosta und Vinales. Du hast einfach gesehen, das funktioniert, das hat einfach funktioniert. Und dann hatte Vinales auch noch die Rennpace, deshalb konnte Acosta dann nicht mithalten. Also das war bombastisch, diese Taktik. Und keiner hatte da großartig eine Chance.
interessant, dass nur zwei Fahrer die Taktik hatten, ne? Diese Strategie. Das waren nur Vinales und Acosta. Ja, alle anderen hatten das nicht.
Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass die das dieses Jahr jetzt noch ein bisschen ausführen werden, dass noch mehr Leute diese Taktik fahren werden.
Das kann gut möglich sein. Es kommt halt auch drauf an. Also jetzt ich gerade als Laie, haben die auch eine bestimmte Anzahl die an Reifen setzen, die sie natürlich am Wochenende haben wahrscheinlich.
Ja.
Vielleicht hatten aber die anderen vielleicht auch einen Satz nicht mehr. Durch Verbremse oder was weiß ich. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe leider die Trainings nicht verfolgt an dem Wochenende.
Das kann sein.
Deswegen weiß ich es leider nicht.
Das kann sein, aber ich glaube halt nicht, dass das bei jedem so war, weil sonst wäre ja irgendjemand im Feld, wäre noch Medium gefahren, aber es waren ja wirklich nur die zwei.
Ja, das wundert mich echt, weil ich meine, die Strategie, ich meine, jedes Team hat ja eine Strategieabteilung und die hat ja so gut funktioniert,
ja,
dass da nicht noch mehr drauf gekommen sind, wundert mich.
Ja, vor allem, normalerweise sagt man, die Ducati ist eigentlich schon ein relativ reifensparendes Motorrad, also dass die das nicht gemacht haben, ist irgendwie klar, aber das ist nicht KTM oder so, dass die, aber gut. Es hat ja funktioniert. Sie sind dahin gekommen. Natürlich, ein Fahrer hätte das natürlich auch geschlagen auf das Soft und Mediums, sage ich nach wie vor, wenn er sich nicht lang gemacht hätte als Führender.
Mhm.
Mein Löwe, mein Bär, Marc Marquez.
Ja, gut, da kannst du loslassen,
ja, Kollege. Da lasse ich auch los. Das war's mal wieder komplett einfach so dumm, wirklich so dumm, aber.
Aber, aufgrund von Bremsproblemen, ne?
Das stimmt.
Der hat das Bike auch verloren aufgrund von Bremsproblemen, denn der hat in dieser Kurve, wo er das verloren hatte, und zwar das war die Kurve vor der langen Geraden, hat er dreimal die Bremse betätigen müssen, bevor das überhaupt funktioniert hat, und dann kam trotzdem immer noch nicht der richtige Druck dagegen und dann hat er leider das Bike verloren.
Ja, also.
Und der hat anscheinend schon von Anfang an mit den Problemen zu kämpfen bei dem Rennen, das ist halt sehr, sehr bitter.
Das ist, ja, vor allem, weil man muss ja sehen, er ist quasi, als ich glaube, Marquez als Dritter gestartet und dann vorne mitgefahren, zurückgefallen, wieder vorgefahren auf die erste Platzierung dann ausgeschieden.
Mhm. Also ich könnte mir halt auch vorstellen, dass er wahrscheinlich nach Acosta und Vinales, der hätte wahrscheinlich sogar den Platz 3 geholt. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Ich glaube schon. Ja, von der Pace her auf jeden Fall. Von den ersten beiden natürlich nicht, aber einfach auch wegen der Strategie von den anderen. Ja. Die waren, Acosta und Vinales waren einfach mit der Strategie am besten.
Ja.
Aber die Pace war schon da.
Auf jeden Fall.
Und, wie du gesagt hast. Und ich glaube, der hat ja das Ding vor allem auf Platz 1 noch verloren.
Ja, das ist
es. Das Ding. Ne? Also das... Ja.
Das war es dann wirklich komplett an der Stelle. Generell kann man sagen, dass die Ducatis, also bis auf Marquez, sind nicht wirklich damit klargekommen, auch Jorge Martin, wo man gedacht hat, so boah, zwischenzeitlich hat er kurz so 5-6 Runden gehabt, aber dann hat er wieder seine Pace verloren. Also da waren schon viele Dinger dabei, wo ich mir gedacht habe, so oh, schwierig, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber es ist, wie es ist. Kannst du dir nicht raussuchen. Generell Acosta mit 19 Jahren, ich habe mal jetzt gelesen, wenn er bis Assen ein Rennen gewinnt, dann ist er der jüngste Rennsieger in der MotoGP. Ich glaube aber nicht, dass es so lange dauert bis nach Assen. Ich glaube, das passiert vorher.
Bis Assen? Die haben doch, hieß es nicht die ganze Zeit das Rennen in Deutschland?
Oder Sachsenring? Ah, stimmt, Sachsenring. Stimmt.
Ich glaube, Sachsenring. Ich glaube, wenn er am Sachsenring gewinnt noch, oder?
Ja.
Oder bis zum Sachsenring, das weiß ich nicht. Irgendwie auf jeden Fall mit Sachsenring.
Ja. Ja.
Dann kann er der jüngste Rennsieger werden.
Das, also, ich glaube aber nicht, dass es so lange dauert, weil der Junge fährt frei auf. Und ich glaube, von seiner Fahrweise her, dieses sehr aggressive, ich glaube, mit dieser Medium-Medium-Strategie ist er einfach bombastisch gut gefahren, weil er dann einfach seinen Reifen mehr hergibt. Und ich glaube, dass das auch so ein Learning ist aus diesem Rennen, was er auf jeden Fall mitnehmen kann. Und wenn man jetzt nicht diesen Vinales, diese, ich würde mal sagen, das perfekte Rennen sieht, als erster gestartet, zurückgefallen und dann sich nach vorne das ganze Feld gepflügt, dann hätte er das Rennen gewonnen, mit Abstand. Aber
ja, 100%, ja.
Vinales ist halt einfach gefahren wie ein junger Gott. Also da gibt's nichts auszusetzen. Nichts das ganze Wochenende. Das war einfach, wo man auch zwischenzeitlich gedacht hat, so boah, jetzt, als er dann nach vorne gefahren ist, boah, gegen Martin, gegen Bagnaia, gegen Bastianini, boah, kommt er da so gut vorbei. Das hat ihn einfach nicht gebockt. Er hat sich die Leute zurechtgelegt und dann mit der Aprilia vorbeigefahren. Und er hat es jetzt als erster Fahrer geschafft, mit drei verschiedenen Motorenherstellern ein Rennen zu gewinnen. Historie, Geschichte geschrieben.
Einfach überragend, wirklich. Und es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen.
Auf jeden Fall. Und dann mit seinem Batman bin auf dem Helm, das sah schon witzig
aus. Ja, ja, das ist wirklich, das ist 10 von 10. Wirklich richtig, richtig stark, ja.
Vor allem, ich glaube, da war das ein Binales, der vor der Saison extra nochmal 3-4 Kilo abgenommen hat, weil er gemeint hat, dann kriegt er noch mehr am Ende vom Rennen aus seinen Reifen. Also der Mann ist wirklich...
Ich weiß nicht, ja.
Der ist wirklich
ja, gut. In der Formel 1 sind auch Leute auf einmal besser, wenn sie ihren Blinddarm entfernen lassen, ne? Vielleicht
kann er
da auch nochmal ein bisschen Gewicht
sparen. Ja, ein bisschen effizienter und so. Ja, genau, das stört wirklich. Diese ganzen Memes machen mich fertig, ich sag's dir.
Ja, ja. Auch alleine dieser Waschbär, weißt du, wie viele Videos ich gesehen habe wer war denn das nochmal? Von Acosta. Und mit dem zweiten Platz jetzt, den er mit dem Waschbär. Jedes Mal.
Ja.
Ich lieb's einfach das wirklich. Auch die Memes von der MotoGP sind 10 von 10.
Ja, das ist lieb. Das ist wirklich. Das vor allem, aber. Ich habe, glaube ich, auch so ein Meme gesehen, wo es dann, da ging es dann darum, wo man dann Vinales sieht, wie er irgendwie so in der Boxengasse steht und so Wasser ausschüttet und so, das wurde dann so rausgeschnitten und einfach so in die Kurve vor Marquez gesetzt und dann fährt Marquez so rein und du siehst die Seiteneinstellung, wie er sich auf dem Motorrad lang macht. Ich habe so gelacht, wirklich.
Ja, das ist extrem, extrem stark, ja.
So, jetzt kann man nochmal kurz auf die, wir haben was zu den Reifen, beziehungsweise zu den Teams gesagt, wir haben was zu den Fahrern gesagt. Jetzt könnte man noch kurz auf die Standings eingehen. Jorge Martin ist jetzt 21 Punkte vor Bastianini. Auf Bagnaia hat er 30 Punkte. Acosta Vierter mit 54, Vinales 56 auf 3. Marc Marquez 36 Punkte.
Ist halt ärgerlich, ne? Weil Marc Marquez, wenn du überlegst, der wäre ja vielleicht Dritter geworden, dann kommen da nochmal, keine Ahnung, 15, 20 Punkte dazu.
Mhm.
Von dem, was er jetzt hat, eigentlich.
Der wäre irgendwo auf 3, 4, 5
bei den Standings. Ja, 3, 4, so in den Dreh wahrscheinlich, ja, ja. Mhm. Ist ärgerlich.
Ja, aber Bagnaia muss langsam in die Spur kommen, wenn er Martin jetzt noch wirklich Konkurrenz machen will, ansonsten sehe ich da schwarz. Ich sehe da wirklich schwarz. Weil selbst wenn der Martin so ein Down-Rennen hat wie jetzt, schafft er es immer noch in die Top 5 zu fahren oder in die Top 4.
Der tut sich halt so extrem schwer. Wenn man jetzt mal überlegt, dass der Marc Marquez theoretisch Bagnaia mit dem alten Bike
nass
geschlagen hat. Ja, eigentlich hat er ihn geschlagen.
Der hat nass gemacht.
Und das ist schon, das ist schon hart. Also
vor allem, wenn man jetzt sagt, okay, Bagnaia ist das Nonplusultra. Also zweimaliger Weltmeister jetzt, sitzt auf dem besten Motorrad. Also das ist nicht genug. Und er hat den Anspruch, so quasi im Werksteam von Ducati die Nummer 1 zu sein. Das ist einfach nicht genug.
Ja, eben.
Du siehst, was Martin mit ihm macht, der quasi das gleiche Motorrad hat. Und ich sag dir, wenn du Marquez auf das Motorrad setzt, also man muss bedenken, Marquez sitzt jetzt seit 6-7 Wochen auf dem Motorrad.
Ich wollte gerade sagen, lass den mal noch 6, 7, 8 weitere Rennen fahren, bis er richtig drin ist.
Ja, der ist vorher auf der Honda gefahren. Also,
ja.
Das wird, ich weiß nicht, wo das mit Bagnaia hingeht. Der muss wirklich jetzt die Kurve bekommen, ansonsten wird's schwierig.
Das ist halt wirklich mit Jorge Martin aktuell einen, der halt wirklich abnormal konstant gut fährt. Bastianini auch wirklich nicht verkehrt. Das erste Rennen hat er leider nicht so viele Punkte geholt. Da waren halt, ne, hätte er da genauso performen wie die letzten beiden Wochenenden, wäre der auch näher an Martin dran. Vinales jetzt, dieses Wochenende war richtig, richtig stark.
Ja.
Und dann hast du noch einen 19-Jährigen, der absolut auch im Hype ist, das alles abruft, komplett freien Kopf hat und einfach fährt.
Ja,
ja. Dann hast du halt noch aus Sicht von Bagnaia jetzt einen Marquez, der die Pace auch hat. Der hat die Pace jetzt auch schon, obwohl er erst seit 3 Rennen dort fährt.
Vor allem das Problem, was Bagnaia mit Marquez hat, ist, Marquez, also mehrfacher Weltmeister, dann zeigt er mit der Ducati, was möglich ist. Er schlägt Bagnaia und es ist noch das ältere Motorrad. Das heißt, das Schlimme ist, Bagnaia hat seine ärgste Konkurrenz jetzt auf dem gleichen Motorrad, der zweitgrößte Konkurrenz jetzt auf dem Motorrad hinter ihm und es gibt einen Rookie, der auf der KTM ihn rasiert. Also er kann eigentlich nur verlieren und er verliert auch gerade eigentlich nur. Auch wenn er jetzt auf Platz 5 noch steht und noch in Reichweite ist, aber er verliert einfach. Das ist.
Ja, das ist das Problem, ja. Also das könnte jetzt, also natürlich müssen wir jetzt auch mal ein bisschen abwarten. Das sind jetzt trotzdem erst 3 Rennen gewesen. Die Saison ist noch sehr, sehr lange.
Ja, aber das ist wie wenn man jetzt mal sagt, Verstappen wird jetzt einfach die ganze Zeit jetzt 5. in der Gesamtwertung stehen und Hamilton wird ihn im Vorjahres Red Bull rasieren und Perez wird ihn rasieren, also um jetzt mal so ein bisschen Parallelen zu ziehen.
Ja, natürlich, Banaya geht eigentlich als Favorit in das Jahr rein, hat das beste Motorrad, ist amtierender Doppelweltmeister. Ja. Natürlich erwartet jeder von ihm, yo, ich bin da. Er hat auch nach dem ersten Wochenende war er Erster. Da hat auch jeder gedacht, boah, jetzt geht's los. Aber jetzt lässt er halt wirklich extrem viele Punkte liegen und fährt halt einfach nichts. Er fährt für mich jetzt als Vergleich so, wie ein Perez aktuell fährt in der Formel 1 für Red Bull. Ja. Das reicht nicht.
Ja, ja. Also das es ist schon nicht. Gut, aber das, es reicht einfach nicht für die Ansprüche, die er hat.
Genau, ja, genau, das ist das. Und da muss man wirklich mal schauen, jetzt in 2 Wochen fahren sie in Spanien.
Ja.
In Jerez auf der Strecke.
Ich sag dir, wie es ist. Soll ich was sagen? Ich mache jetzt mal einen Call.
Da ist. Ja. Ja,
wir sehen der erste Sieg von Marc Marquez.
Boah. Heimcompris.
Ja. Oder Acosta. Denkst einer du, von den beiden macht.
Denkst du?
Ja.
Denkst du, Acosta holt den Rekord mit frühesten Sieger? Oder jüngsten Sieger?
Ja. Ja.
Ja,
irgendwann sehe ich, dass sich ein Martin und ein Marquez oder so, dass die ausscheiden oder sich abschießen und dann holt er sich das Ding. Kann ich sehen, ja.
Das wäre halt krass, ne? Das wäre halt krass, ne?
Sehe ich.
Vor allem hat er auch noch, ja gut, bis zum 7. Juli hat er Zeit.
Macht er.
7 Rennen hat Acosta Zeit. Um sich den Rekord noch zu holen. Bin ich mal gespannt auf jeden Fall.
Das hängt auch ein bisschen von Pecco ab, wenn man ja sagt oder das nicht hinbekommt, dann richtig. Ist viel drin für die anderen Fahrer.
Ja, 100%. Das muss einfach nur, ja. Das
ist eigentlich relativ
die Pace hat er auf jeden Fall. Genau wie Marquez die Pace hat.
Ja.
Also ich glaube, das ist wirklich noch eine Frage der Zeit, bis beide einen Sieg holen.
Ja, generell kann man sagen, dass wirklich. Von Rennen zum Rennen muss man sagen, wird die Aprilia und die KTM stärker. Und ich bin da wirklich mal gespannt, was da noch so rauskommt. Weil die dürfen jetzt nochmal entwickeln nächste Woche. Übernächste Woche. Ich bin wirklich mal gespannt. Muss mal abwarten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Nico, das ist dein Part. Bitte.
Ja, kommen wir zum Ende hier.
Ah ja, wir wollen ja die Leute nicht unnötig hier festhalten.
So sieht's nämlich aus, ja. Und weil wir auch leider ein wenig Zeitdruck noch haben, ist sehr viel los aktuell. Aber grundsätzlich haben wir auch wirklich alles Wichtige besprochen. Also, ne, das Rennen war wirklich einfach extrem unterhaltsam.
Ja, vor allem, es war wild, wirklich. Also, was soll man da jetzt sagen? Was ich
leider aber nicht finde, ne, ohne Spaß. Diese Einschaltquoten, Mann, die gab's nur zum ersten Rennen, aber es gibt keine weiteren mehr, Alter. Ich verstehe das einfach nicht. Das nervt richtig, weil es hätte mich sau interessiert, wie so die Quoten sich entwickeln von der Zeit. Aber es kommt halt einfach nichts.
Wir recherchieren das und reichen das bis in der nächsten Folge nach, würde ich mal sagen. Irgendwo muss man das erfinden.
Das können wir. Ja, irgendwo muss es das bestimmt geben. Aber wie gesagt, das machen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns auf jeden Fall spätestens bei der Rennanalyse vom
nächsten Rennen.
Spanien Grand Prix.
Ja.
Und dann würde ich sagen, macht's gut, haut rein und ich gebe dir gerade Schlusswort. Ciao, ciao.
Also, dann sehen wir uns nach so einem wilden Rennen in einer Woche. Haltet die Ohren steif. Bis dann.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.